Der Predigttext stammt aus Jesaja 2, die Verse 1 bis 5 und ist so ein bisschen ähnlich wie der Text, den ich eben schon vorgelesen habe. Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Da sind bekannte Texte, Teiltexte drin, die wir ganz gut kennen. Also dieses Schwerter zu Winzermessern vielleicht, das war ja mal so zu Zeiten der großen Revolution vor 20 Jahren ein Hauptthema. Oder aber auch, kommt, lasst uns gehen zum Berge des Herrn und lasst uns seine Weisung hören, singen wir manchmal als Lied. Und es geht ganz offensichtlich um Frieden, Weltfrieden. Bei diesem Wort muss ich immer an Sandra Bullock denken. Miss Undercover, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Ich finde das so süß, wenn da die Schönen da stehen und sagen sollen, was sie sich wünschen. Und weil sie ja nun gar nicht egoistisch wirken wollen, wünschen sie sich alle Weltfrieden. Ist übrigens auch so, wenn manchmal Kinder im Fernsehen gefragt werden, was sie sich wünschen, dann wünschen sie sich auch Weltfrieden. Obwohl sie wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was das ist, aber sie haben es von den Alten gehört. Also Weltfrieden. Weltfrieden ist was, würden wir alle unterschreiben, oder? Großartig wäre das, wenn das ginge, aber es ist utopisch. Ist es wirklich so utopisch? Das, was der Jesaja hier sagt, ist eigentlich auch sehr utopisch. Nicht nur, weil es in die Zukunft gerichtet ist, sondern weil es uns auch ein Stück weit bestimmt völlig unverständlich und unwahrscheinlich vorkommt. Ich male uns mal so eine Utopie aus. Ganz bewusst eine Utopie, die auch ganz unvorstellbar eigentlich ist. Wie großartig diese wunderbare Tempelanlage. Der Vorhof scheint ins Unendliche zu weiten. Und dann der Blick von hier auf die judäischen Berge rings um Jerusalem. Einfach grandios. Die beiden Präsidenten, Wladimir Putin und Barack Obama, stehen nebeneinander und staunen. Wie schön die Welt doch ist. So herrlich wie heute war sie ihnen noch nie erschienen. Sie atmeten tief durch, merkwürdigerweise im gleichen Atemzug und schauten sich verdutzt an. Dann mussten sie laut lachen und plötzlich fielen sie sich um den Hals. Ihre präsidentiale Würde, das diplomatische Protokoll, spielte plötzlich keine Rolle mehr. War ihnen jetzt auch ziemlich egal. Sie hatten gerade eine gemeinsame Erfahrung gemacht, die sie beide radikal veränderte. Das Wort des Gottes Jakobs, der hier auf dem Zion seine Residenz hatte, das Wort dieses Gottes hatte sie miteinander versöhnt. Sie, deren Staaten, solange sie denken konnten, miteinander verfeindet waren und deren Politik aus einer endlosen Kette von Rivalitäten, Provokationen und Bedrohungen bestand. Der Friede aber, der zwischen ihnen und der Weisung Jahwes entstanden war, gab ihnen ein völlig neues Lebensgefühl. Ein gewaltiges Empfinden von Größe und Bedeutung. Irgendwie hatte dieser große Jahwe etwas von seiner Größe auf sie übertragen. Vielleicht erschien ihnen auch deshalb der Zion so gewaltig und der Tempel so großartig, wie sie noch keinen gesehen hatten. Er erhielt seine Faszination vom Faszinosum Gottes. Dem Zion gegenüber erschienen ihnen ihre eigenen Götterberge jetzt winzig. Heute Morgen noch, als sie hier durchaus nicht als Freunde aufeinander getroffen waren, hatten sie Jerusalem eher als durchschnittlich empfunden. Irgendwann hatten sie ihre Dauerfehde satt gehabt. Dieses gegenseitige Schädigen und Schwächen. Ihre Vernunft hatte ihnen gesagt, dass es dabei eigentlich nur lachende Dritte geben konnte, den IS zum Beispiel. In ihrem Herzen aber lebte eine verborgene Sehnsucht nach Frieden. Und dann hatten sie eines Tages beschlossen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge Yahweh, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns auf seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Rat hin hören. Ja, sie wollten tatsächlich neue Wege wagen und dafür den Rat Gottes, den Gott des Gottes Jakobs einholen. Freilich, den Weg nach Jerusalem, den hatten sie noch getrennt bereist. Erst hier am Tempel hatten sie sich getroffen und beim obersten Priester des Gotteshauses um eine Audienz gebeten. Sie hätten gehört, dass von Zion Weisung ausgehe und das Wort Jahwes von Jerusalem. Diese Chance wollten sie ergreifen und den Rat des großen Jahwe in Anspruch nehmen. Sie wären bereit, auf den Pfaden Jahwes zu gehen, die Handlungsanweisung des Gottes zu respektieren und in ihren politischen Beziehungen umzusetzen. Und der Oberpriester war stellvertretend für die Könige vor Gott getreten, um ihm den Fall vorzulegen, während die beiden im Vorhof des Tempels getrennt Jahwes Rechtsspruch erwarteten. Wen würde er verurteilen? Wem Recht geben? Putin? Obama? Oder würde der Gott Jakobs Streitpflichten und Frieden schaffen? Auf jeden Fall würde er einen autoritativen, was ein schweres Wort, Urteilsspruch fällen. Die Präsidenten waren nicht die Ersten, die dem Gott auf dem Zion unlösbare Streitfälle vortrugen. War der doch in der ganzen Welt für sein versöhnendes Schlichten am Jerusalemer Heiligtum berühmt geworden. Jahwes Initiative in Sachen Friedenstiften hatte sie veranlasst, hierher zu kommen. Eigentlich gehört es ja für viele, ähnlich wie für die Gemeinde in Jerusalem, zum Gottesdienst dazu, Gott durch einen Priester um Auskunft zu bitten. Wo sind meine Esel? Oder hat Uri mein Geld veruntreut? Oder was sollen wir bauen in Oberramstadt? Und wie? Bittgesuche im Tempel um Gottes Weisung und Rechtsprechung waren nichts Besonderes. Das Besondere für die beiden Präsidenten lag darin, dass sie nicht auf den heimischen Götterberg ihres höchsten Gottes, vielleicht der Ehre oder des Mammons oder der Macht hinausgestiegen waren, sondern eben auf den Zion, den Tempelberg des höchsten Gottes. Ihn wollten sie befragen, ihn, der keine anderen Götter neben sich duldete. Das ganz Besondere aber erfuhren sie, als ihnen der Zionspriester Jahwes Antwort überbrachte. Diese Antwort hat sie ins Herz getroffen. Sie hatte nicht nur unparteiisch festgestellt, was recht ist, das auch, sie hatte den Blick der beiden Menschen verändert. Ihnen erschien ihre Rivalität plötzlich so unbedeutend, so lächerlich. Jahwe hatte ihnen einen ungewohnt neuen, aber befreienden Blick für sich selbst und ihre staatlichen Beziehungen eröffnet. Sein Wort, die Bibel, zeigte ihre Schuld auf und war Unterweisung, Wegweisung und Anweisung zugleich. Sein Wort entfaltete in ihnen eine Kraft, die sie bisher nicht gekannt hatten. Es war nicht diese magische und scheinbar zwingende Kraft, die ihre Lobbyisten zu Hause einsetzten, um sich durchzusetzen. Es war die Kraft des Wortes, mit dem Jahwe im Anfang die Welt und alles Leben in ihr hatte Wirklichkeit werden lassen. Es war das Wort, mit dem er durch die Propheten Geschichte für sein Volk Israel geschaffen hatte. Jetzt schuf er mit ihm Geschichte für Israel und die Völker. In der Kraft dieses Gotteswortes beugten sich die beiden Präsidenten unter die Autorität Jahwes. Tatsächlich, der Gott auf dem Zion hatte Streit zwischen Nationen geschlichtet, hatte großen Völkern Recht gesprochen und ihnen einen gemeinsamen Weg des Friedens eröffnet. Aus den Wegen, die er selber in der Geschichte gegangen war, hatte er ihnen neue Wege gewiesen. Nie wieder Krieg, lautete jetzt ihr Programm. Konsequent ließen sie umfassend ihre Waffenarsenale vernichten und die Trümmer zu landwirtschaftlichen Geräten recyceln. Ja, sie stellten alle Kriegsübungen und Kriegsvorbereitungen ein. Die umgeschmiedeten Geräte dienten nun nicht dem Krieg, sondern der friedlichen Erntevorbereitung. Die Pflüge ebenso wie die Winzermesser. Soweit diese utopische Schau. Zu schön, um wahr zu sein. Warum ist diese Schau utopisch? Sie ist utopisch aus unserer Sicht, weil wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass sich solch Mächtige wie diese Präsidenten dem heiligen Gott unterwerfen könnten. Mir fällt es ja schon schwer genug und ich habe ja nichts zu verlieren. Es ist einfach für uns unvorstellbar, dass so etwas geschieht. Das entspricht nicht unserer Lebenswirklichkeit. Unterstellten sich aber in dieser Weise alle Machthaber und Völker Jahwes Autorität und Schiedsspruch, hat der Gott Jakobs sein Recht in der Völkerwelt durchgesetzt und es könnte tatsächlich zu einem universalen Weltfrieden in der Geschichte dieser Welt kommen. Ich bezweifle aber, dass es jemals in der Weltgeschichte dazu kommen wird. Und Gottes Endzeitankündigungen sehen ja auch anders aus. Aber schön wäre das schon. Und bei gutem Willen der Menschen wäre es wirklich auch möglich. Soweit das Wort, das Jesaja über Juda und Jerusalem geschaut hat. Ich habe versucht, euch diese Schau zu virtualisieren, heißt das Neudeutsch, um damit klar zu sagen, was Jesaja hier sieht, könnte durchaus etwas Reales sein. Ist durchaus nicht nur eine Vision, die irgendwo so verschwommen irgendwo im Hintergrund sein könnte, sondern es ist ein prophetisches Wort, das etwas ganz Reales ankündigt. Und doch hat selbst Jesaja die Erfüllung zu seinen Lebzeiten nicht erwartet. Denn er beginnt die Verkündigung dieses Textes, dieser Vision mit der Formulierung am Ende der Tage oder auf der Rückseite der Tage, wie es, glaube ich, übersetzt wörtlich heißt. Und das heißt ja ganz weit weg in einer fernen Zukunft. Einer Zukunft, in die kein Mensch hineinschauen kann. In ihr wird der Gott Jakobs noch einmal zum Heil der Welt in die Geschichte eingreifen und mit seinem Wort die Völker vom Zion aus erreichen und zum Zion ziehen. Damit schafft er Frieden in der ganzen Welt. Das Wissen um diese Zukunft aber hat für das Gottesvolk in Jerusalem Konsequenzen. Sie bringt Jesaja am Schluss zur Sprache, indem er sich direkt an seine Hörer wendet und sich selbst in diese Ansprache mit einschließt. Haus Jakobs, kommt und lasst uns im Licht Jahwes leben, fordert er seine Hörer auf. Mit der Anrede Haus Jakobs spielt Jesaja bewusst an auf die Formulierung im Mund der Völker, die hier auch zitiert wird. Kommt, lasst uns zum Haus des Gottes Jakobs gehen. Und damit kommen wir zurück an die Anfänge Israels. Da hatte Jahwe in der Treue zu seiner Verheißung aus den 12 Söhnen Jakobs das Gottesvolk werden lassen, das Volk des alten Bundes. Von dieser Treue lebt das Haus Jakobs bis in das Heute des Propheten und bis heute. Darum soll es, obwohl in Jesajas Zeit nicht mit der Realisierung der Vision zu rechnen ist, im Heute seines gegenwärtigen Heils darum gehen, im Licht Jahwes zu wandeln. Also auf Deutsch das zu tun, was Gott will, dass wir tun. Die Aufforderung an das Haus Jakobs führt zu Israels Gottesbegegnung am Sinai. Da erinnert Jahwe sein Volk zunächst an die Heilsgaben, mit denen er das Haus Jakobs beschenkt hat. Also die Rettung aus Ägypten, die Bewahrung in der Wüste, der Bundesschluss am Sinai. Und auf dieses Agieren des Gottes Jakobs und Israels hin soll nun Israel reagieren, indem es den Bund mit Leben füllt und sich als Jahwes Eigentum erweist. Diese Begegnung hilft uns, Jesaja Aufforderung im Licht Jahwes zu wandeln, zu verstehen. Sie bedeutet nicht, dass Israel die erwartete Zeit, die hier beschrieben wird, in seinem Leben herbeiwandeln kann. Also nicht dadurch, dass Israel etwas tut und gehorsam ist, kann diese Zeit entstehen. Sondern sie soll zunächst einmal begründen, dass das Leben des Volkes aus dem Handeln Gottes heraus geschieht und dass Gottes ist, der das macht. Das stellt aber das Gottesvolk in die Verantwortung vor Gott, entsprechend dem beidseitigen Bund. Dieser Bund am Israel war ja nicht nur eine Sache, dass Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk, sondern war auch eine Sache, wo das Volk gesagt hat, du sollst unser Gott sein. Mit dem Blick auf Gottes Zukunft soll es die Gegenwart ernst nehmen und in aller Welt vorleben, was es bedeutet, Eigentum des großen Jahwe zu sein, der auf dem Zion residiert. Wann der Gott Jakobs der Welt Frieden spricht, kann Jesaja nicht sagen. Nur, dass er es tun wird, das weiß Jesaja. Das Volk des neuen Bundes, also wir Christen, wir wissen, dass der Gott Jakobs, der Gott der Heilsgeschichte, wirklich Frieden geschaffen hat. Er hat es tatsächlich, wenn auch nicht so wie in der vorausgeschickten Utopie beschrieben. Zur Zeit des Kaisers Augustus ist es geschehen. Dabei hat Gott ebenfalls von Zion aus zu allen Völkern der Welt geredet, wie in unserem Jesaja-Text. Nur sah dieser Friede anders aus, als vielleicht vermutet. Auch diesmal ändert das Reden Gottes nicht die Verhältnisse in der Welt, sondern es ändert die Menschen. Und auch jetzt geht, wie in Jesajas Zeit, die Initiative wieder von Gott aus. Und darin spielt auch Jerusalem wieder eine herausragende Rolle. Doch es ist nicht alles so, wie es der Jesaja geschaut hat. Der Friede, den Gott jetzt wirkt, beseitigt nicht den Machtmissbrauch aus der Welt. Dieser Friede muss weiterhin mit der Realität des Krieges leben. Die Flugscharen sind noch nicht aus den Schwertern entstanden. Und dennoch ist dieser Friede ein ganz radikaler Friede, der die Pax Romana, die so im Munde der Römer damals war, der römische Friede, der wird damit als Unfrieden entlarvt. Es ist der Friede mit Gott. Dieser Friede mit Gott, der ist, wie schon der Völkerfriede, den Jesaja schaute, keine Möglichkeit des Menschen, sondern allein Gottes Möglichkeit. Nur als Geschenk können wir diesen Frieden haben und nur so, dass Gott uns anspricht und Frieden anbietet. Und obwohl auch dieser Friede ein Ergebnis von Gottes Rechtsfindung ist, liegt in ihr die tiefste Differenz zu Jesajas Schau oder der von mir ausgeführten Utopie. Denn in diesem Rechtsverfahren geht es jetzt nicht mehr darum, dass zwei weltliche Seiten Frieden finden untereinander, sondern es geht um diesen Frieden zwischen dem Menschen und Gott. Und hierbei ist es immer dasselbe. Der Mensch ist der Angeklagte und Gott ist der Richter. Ihr erinnert euch vielleicht an die Worte von Klaus Berr von vor 3 Wochen. Ja. Wir stehen zu Recht vor dem uns anklagenden Richter. Er verurteilt uns und dennoch, und das ist jetzt die Jahreslosung, gleichzeitig mit diesem Schuldspruch, den wir erhalten, tröstet er uns, wie uns eine Mutter tröstet. Ich finde, das ist eine faszinierende Vorstellung. Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht in dieser Zeit. Er tröstet mich, wie einen seine Mutter tröstet. Aber noch geht es hier in unserem Text nicht um Trost. Denn eines ist dabei ganz deutlich. Es ist völlig unmöglich, dass diese Rollen getauscht werden. Schon vor Prozessbeginn liegen sie fest und jedem ist klar, das ist völlig korrekt so. Gott ist im Recht, der Mensch ist im Unrecht. Und Gott verzichtet von sich auch nicht auf sein Recht. Und darum verzichtet er auch nicht auf das Gericht. Er führt es durch. Bis zum bitteren Ende. Bis zum Tod am Kreuz. Aber dort hänge nicht ich, eigentlich der Schuldige, der Mensch. Dort hängt einer, der keine Sünde kannte. Jesus, der Sohn Gottes. Und er stirbt meinen Tod. Er trägt meine Gottesfeindschaft und Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit er am Kreuz in die Finsternis des Gerichtstages. Warum hast du mich verlassen? Damit ich, der Mensch, der Rebell Gottes, nicht länger von Gott verlassen leben muss. Damit ich, der Mensch, in der Gemeinschaft mit einem Gott leben darf, der nun nicht mehr mein Feind und Ankläger ist, sondern mein guter, liebender Herr. Jetzt herrscht Friede zwischen Gott und mir, dem Menschen, der Gottes Friedensangebot angenommen hat. Jetzt ist Gottes Trost in kaum zu glaubender Realität da. War bereits in Jesajas Prophetenwort der Friede mehr als bloße Abwesenheit von Krieg, so hat der, den Jesus mir zuspricht, noch eine ganz andere Qualität. angekündigt bei seiner Geburt vom Engel auf dem Hirtenfeld und vollendet auf dem Hügel Golgatha durch das Blut seines Kreuzes, ist dieser Friede kein harmonischer Seelenzustand, sondern eine Person, Christus selbst. Er ist unser Friede. Wo er Menschen miteinander verbindet, da haben nationale Unterschiede und Zugehörigkeit zu einer Klasse oder Rasse oder Geschlecht ihre trennende Kraft verloren. Da führen sie nicht mehr zu Feindschaft und Krieg, da lösen sie nicht mehr Unsicherheit, Angst oder Ressentiments aus. Wo der Friede herrscht, der den Namen Jesu Christi trägt, können Unterschiede in Gewohnheiten, Sprache und Kultur als Chance wahrgenommen werden. Da wird aus Konkurrenz hilfreiche Ergänzung, aus Bedrohung horizontreiche und horizonterweiternde Bereicherung. Ein Stück weit haben wir es vielleicht erfahren in diesen schon zitierten ökumenischen Gebetsabenden, wenn da so komische Menschen wie Baptisten und Katholiken und Evangelische zusammenkommen und sich über diese Glaubensgrenzen und Grenzen der eigenen Erfahrungen heraus wunderbar miteinander verstehen und einander lieb haben können. Denn dieser Friede integriert konsequent und erfolgreich die Völker in Gottes Heilsgeschichte mit Israel hinein. So sagt Paulus vom Miteinander der Juden und Heidenchristen in der Gemeinde: Jesus kam und hat Frieden verkündet, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Letzten Sonntag haben wir es so ähnlich erfahren. Da hieß es nicht Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen, da hieß es, wir sind Königskinder. Erinnert ihr euch an die vielen kleinen Kronen hier? Denn ihr alle seid einer in Christus. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann und Frau. Nein, die Gemeinde Jesu Christi repräsentiert und verwirklicht keinen pauschalen Völkerfrieden. Aber sie ist der Ort, wo Menschen aus allen Völkern eins sind in ihrer Anteilhabe an Gottes Heil. Sie ist der Ort, an dem jeder in Gottes Heilshandeln an der Welt integriert und in seine Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Sei er auch so verachtet und vom Heil ausgeschlossen wie in der Antike die Barbaren, die Sklaven und Frauen und auch die Nichtjuden. Hier gewinnt der Friede Gottes erfahrbar in unserer Weltgestalt. Freilich nicht als eine Realität, die ganze Lebenswirklichkeit selbstwirkend gleichsam automatisch ausfüllt, sondern nur so, dass die mit Gottes Frieden Beschenkten ihn multiplizieren. Deshalb gilt Jesajas Aufforderung: Kommt, lasst uns im Licht Jahwes leben, auch für diese Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, der von Gott geschaffenen Friedenswirklichkeit einen sichtbaren Ausdruck zu geben. Vielleicht analog zu Jesajas Zukunftswort. Da hatten die Menschen, die da zum Berg Zion gezogen waren, den von Gott gewirkten Frieden in ihr jeweiliges Heimatland mitgenommen. Und das können auch wir, den von Christus verliehenen und aufgetragenen Frieden, mit nach Hause nehmen, in die Welt hineintragen. Während das aber in Jesajas Botenwort die Repräsentanten ihres Staates waren, die diesen von Jahwe empfangenen Frieden im großen Stil politisch wirksam ausbreiteten, sind es im Neuen Testament Hirten, Frauen, Sklaven, Normalbürger, so wie Jesus, seine Jünger, seine Eltern, ja, auch ein Arzt ist dabei und eine wohlhabende Purpurhändlerin und ein Adliger mit Verbindung zum Kaiserhaus. Im Großen und Ganzen aber entsteht die Gemeinde im Umfeld jener gesellschaftlichen Randgruppen, denen Jesus selbst sich zugewandt hat. Sie sollen den Frieden Gottes in ihre Welt hineintragen. Durch die frohe Botschaft vom Sieg des als Verbrecher zwischen zwei Verbrechern gekreuzigten Gottessohns. Durch das Wort vom Judenkönig mit der Dornenkrone, das die Welt revolutioniert und ihr den Frieden bringt, den sie braucht. Die Welt der Verbrecher und die Welt der Präsidenten. Und so paradox diese Botschaft, so paradox ist auch der Anspruch, mit ihr den Weltfrieden zu gewinnen. Zumal sie auf alle Machtmittel verzichtet, ihn durchzusetzen. Im Gegenteil, die Boten werden als Störenfriede verfolgt, ausgegrenzt und getötet. Doch die Mächtigen des damals römischen Kaiserreiches fürchten nicht nur die verbale Verbreitung dieses Friedens. Man kann diese Christen nicht mundtot machen. Sie sind nicht auf Worte angewiesen, ihr Leben predigt. Dieses Leben spricht eine unüberhörbare Sprache des Friedens. Das heißt nicht, dass es in ihren Kirchen oder ihren Hauskreisen nie Unstimmigkeiten oder Streit gäbe. Doch der Streit hat bei den Christen nicht das letzte Wort. Sie haben eine Geheimwaffe und die heißt Versöhnung. Die Christen, die sich am Ende immer wieder versöhnen können, leben überzeugend den Frieden, den Gott ihnen geschenkt hat. Eigentlich tun sie ja gar nichts Besonderes. Sie geben einfach nur die Vergebung weiter, die sie von ihrem Erlöser Jesus Christus empfangen haben. Und damit bewältigen sie jeweils neu, sehr effektiv das Unrecht, das sie einander angetan, und breiten ganz nebenbei den Frieden aus, den sie von Gott in der Vergebung selbst erhalten haben. Muss ich jetzt noch von uns reden? Muss ich jetzt noch davon reden, worin unsere Aufgabe besteht, wenn es gelingen soll, ohne Waffen Frieden zu schaffen? Auch unsere Gemeinde zeichnet sich, wenn ich das so richtig beobachte, nicht durch lauter friedfertige Perfektionisten aus. Sonst brauchen wir auch keinen Hirtentag. Auch wir leben manchmal gestörte Beziehungen und friedlose Verhältnisse, aber wir leben auch von der Gabe des Gottesfriedens. Wie die Urgemeinden. Wir haben dieselbe Chance, Frieden in unsere Beziehungen zu schaffen und damit in unserer Gesellschaft. Auch und gerade der Gesellschaft in und um Oberramstadt. Nur zwei Fähigkeiten brauchen wir dazu. Mut, auf den Sünder neben uns zuzugehen und die Bereitschaft, ihn in die Vergebung Gottes hineinzunehmen, von der wir unseren Frieden beziehen. Wir wollen ja hingehen und zu Jüngern machen und lehren, alles zu halten, was er geboten hat. Gott schenke uns solchen Mut zu beidem. Amen.